Moin Moin und hallo
zum Kinder-Podcast-Club
Wie tickt die Welt?
Wir sind
Camila,
Erik,
Elsa,
Leon
und Lorenz. Toll, dass ihr wieder hergefunden habt.
Wir wählen das Thema jeder Podcast-Folge selbst aus, weil wir Fragen haben.
Wir holen uns Antworten, diskutieren miteinander und stellen euch Bücher zum Thema vor, die uns gefallen haben.
Das Thema dieser Folge ist
Wie tickt die Welt der Gesetze?
Wir wollten unter anderem wissen,
was sind die Aufgaben von einer Richterin?
Warum kommt es immer wieder vor, dass Menschen zu Unrecht verurteilt werden? Ist das deutsche Rechtssystem fair?
Was bedeutet Gerechtigkeit?
Und welche neuen Gesetze würden die LübeckerInnen erlassen, wenn sie dürften?
Auf all die Fragen und mehr bekommt auch ihr heute Antworten.
Viel Spaß beim Anhören!
In Deutschland gibt es das Grundgesetz.
Das ist das wichtigste Regelbuch in Deutschland.
Stellt euch vor, Deutschland ist eine große Schule.
Dann wäre das Grundgesetz die Schulordnung, an die sich alle halten müssen. Auch die Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen Erwachsenen.
Das Grundgesetz soll dafür sorgen, dass niemand zu viel Macht bekommt und die Menschen frei und sicher leben können.
Was glaubt ihr, wann wurde das Grundgesetz ins Leben gerufen? Im Jahr 1949, 1801 oder 2001?
Es war das Jahr 1949.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen die großen Siegermächte, ein Grundgesetz für Deutschland zu erlassen. Das Grundgesetz sollte verhindern, dass es noch einmal eine Diktatur wie die unter Hitler gab.
Denn eine Diktatur, in der ein Mensch alles alleine bestimmen kann, führt zu viel Leid. Eine Demokratie, in der alle Menschen mitbestimmen können, kann sich besser gegen Feinde im eigenen Land verteidigen.
Das Grundgesetz bestimmt, wie die Demokratie in Deutschland aufgebaut sein soll. Es enthält in 19 Artikeln die sogenannten Grundrechte, von denen wir euch zwei näher vorstellen möchten.
Artikel 1. Der Schutz der Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dieser Artikel besagt, dass jeder Mensch wertvoll ist und mit Respekt behandelt werden muss. Niemand soll Angst um sein Leben haben und niemandem dürfen Schmerzen zugefügt werden. Niemand darf diskriminiert oder wie ein Gegenstand behandelt werden. Das gilt für alle Menschen, egal ob gesund oder krank, arm oder reich, jung oder alt, mit oder ohne Behinderung und vieles mehr.
Artikel 5. Die Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Der Artikel besagt, dass alle Menschen das Recht auf eine eigene Meinung haben. Sie dürfen ihre Meinung frei und öffentlich aussprechen.
Keiner darf jemanden seine Meinung verbieten. Denn in einer Demokratie ist es okay, wenn nicht alle Menschen die gleiche Meinung haben. Das heißt aber nicht, dass alles gesagt werden darf, worauf man Lust hat. Man darf zum Beispiel niemanden beleidigen.
Grundsätzlich gilt, die Meinungsfreiheit endet dann, wenn die Grundrechte von anderen verletzt werden. Hey Camila, dazu passt doch dein Buchcheck, oder?
Stimmt! Die Hauptperson in meinem Buch nutzt die Meinungsfreiheit nämlich auch sehr.
Dein Buchcheck.
Das Buch heißt Mira, Kinder gegen Erwachsene. Die Autorin heißt Sabine Lemire. Der Illustrator ist Rasmus Bregenhai.
Um was geht es in deinem Buch?
Es geht darum, dass zuerst die Klasse eine ganze Woche lang, eine Schulwoche, arbeiten hat. Jeden Tag eine Arbeit in jedem verschiedenen Fach. Und das finden die halt blöd. Und die Mutter von Mira, die will umziehen, ohne Mira zu fragen. Also im Buch geht es grob darum, dass die Kinder mehr mitbestimmen sollen.
und Erwachsene mehr den Kindern zuhören sollen.
Was hat dir besonders gefallen?
Mir hat besonders gefallen, also zuerst, dass sie bei den Arbeiten gestreikt haben. Sie haben statt die Arbeit zu machen, auf ein leeres Blatt so draufgeklebt und dann haben sie so geschrieben, man sollte Kindern mehr zuhören. Und am Ende gibt es eine riesen Demo und dann finde ich gut, dass am Ende die Erwachsenen dann verstehen, was die Kinder meinen und dann mehr auf die hören.
Wie viele Kopfhörer vergibst du?
Ich vergebe dem Buch 5 von 5 Kopfhörern.
Wenn ihr ein neues Gesetz erlassen könntet, welches wäre das?
Ich würde ein Casino-Verbot oder halt Spielverbot erlassen, weil es gibt schon viele, die wegen zum Beispiel haben Spielsucht oder haben da richtig hohe Schulden.
Ich finde auch, dass es dazu zum Thema Sucht mehr Beratung und Aufklärung geben sollte, auch schon in den Schulen, damit man erst recht nicht damit anfängt.
Also ich würde entweder Rauchen verbieten oder eher limitieren, weil richtig viele dann Gesundheitsprobleme haben und das dann sehr schwer für sie ist, auch die Sucht zu lassen. Und deswegen finde ich es halt blöd, dass Menschen davon sterben und auch blöde Probleme haben mit Krebs.
Ich finde, es sollte kostenlose Fahrräder geben, weil dadurch dann vielleicht Leute mehr ihr Auto stehen lassen. Und dadurch fahren halt mehr Leute Fahrrad. Das ist gesund und besser für die Umwelt.
Ich würde das unterstützen.
Ja, ich auch. Aber das bringt ja auch nichts, wenn noch viele Leute Auto fahren. Deshalb sollte man Autofahrsteuer erlassen. Also dass, wenn man Auto fährt, in der Kilometeranzahl als Beispiel, dass man dafür Geld bezahlen muss.
Ich finde das nicht so gut, weil sonst müsste ich jeden Donnerstag mit dem Fahrrad kommen und das ist ganz schön anstrengend, weil ich habe nicht so ein Rennrad.
Ich hätte auch noch die Idee, dass man sozusagen manche Straßen für normale Autos sperren sollte und dann können da nur noch Buslinien langfahren. Dann sind jetzt sozusagen die Leute gezwungen, die Buslinie zu nehmen. Und dadurch benutzen das dann auch vielleicht mehr Leute.
Aber das wäre dann blöd, wenn die gezwungen dazu sind. Weil man sollte ja eigentlich Leute nicht dazu zwingen. Aber die könnten auch mit dem Fahrrad fahren. Also sie könnten entweder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad fahren. Das wäre dann besser.
Aber dann könnten sie ja irgendwie einen Umweg fahren und das dauert dann für sie zwar länger, aber dann hätten sie entweder die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren oder einen Umweg zu fahren und dann wären sie auch mit ihrem Auto da. Das könnte man ja so machen, sozusagen.
Ich wünsche mir, dass es noch eine feste Hausaufgabenfreizeit gäbe, weil es manchmal richtig viele Hausaufgaben gibt. Einmal hatte ich so richtig viele, da habe ich Gefühl, richtig viele Tage gebraucht. Und das erstmal die ganzen Hausaufgaben fertig zu machen.
Bei uns gibt es Hausaufgabengutscheine und dann kann man die auch einlösen. Also die kriegt man, wenn man Geburtstag hat. Und dann kann man die halt einlesen und dann hat man einmal Hausaufgaben frei.
Ich finde, es sollte nur noch nette Mathelehrer geben und die sollten irgendwie durch so ein Schülergremium, damit die ausgewählt werden, ob die auch wirklich nett sind. Und dann fällt es vielleicht auch einfacher, Mathe zu verstehen und man hat auch vielleicht mehr Spaß.
Ich habe da mal zu was gehört, dass wenn Lehrer netter sind und im Unterricht Spaß haben, dass dann die Schüler besser lernen. Weil die Lehrer das auch besser dann erklärt. Wenn aber ein Lehrer gar keinen Bock hat und immer so gemein ist und jedes Mal meckert, sind die Schüler nicht so gut. Da schreiben sie öfters richtig schlechte Noten, ja.
Also meine Mathelehrerin, die ist ja nett und die macht auch richtig coole Themas und die kann auch richtig gut erklären.
Ich finde, dass Bücher kostenlos sein sollten, weil Bücher manchmal auch echt cool sind und interessant und weil sich manche nicht so richtig Bücher leisten können.
Wir haben auch Passantinnen in der Lübecker Innenstadt dazu befragt.
Hört mal.
Wenn Sie ein Gesetz erlassen könnten, das es noch nicht gibt, welches wäre es dann?
Ich würde sagen, Social Media erst ab 12 Jahren. Dass die Kinder das erst ab 12 Jahren benutzen dürfen. Später. Mit 16. Ich würde 16 sagen.
Alkohol ab 21.
Dass alle Bitte und Danke sagen. Einfach mehr Höflichkeit.
Ich glaube, ich würde ein Gesetz erlassen, dass die Gesetze, die es schon gibt, besser eingehalten werden. Also zum Beispiel, dass die Rechte von Kindern besser eingehalten werden, dass Frauen und Männer und alle Geschlechter, die es sonst noch so gibt, gleich behandelt werden und dass niemand diskriminiert werden darf.
Dass es mehr Gerechtigkeit für Tiere gibt. So.
Ich würde die GEZ-Gebühren abschaffen. Die sind nicht mehr zeitgemäß und unfair. Nicht solidarisch.
Bleiberecht für alle. Und halt Grundsicherung für alle, unabhängig davon, ob man zum Jobcenter geht und zum Termin kommt oder nicht. Und dass halt alle, auch so alte Leute, so ein Anrecht darauf haben, in Würde zu leben und dass es nicht von oben bestimmt ist, was würdevoll ist, sondern dass die Menschen auch was zu sagen haben.
Dass die Schule vielleicht um 10 startet und nicht um 8, weil es ein bisschen früh ist und es stresst immer ein bisschen, so früh aufzustehen.
Also ich würde auf jeden Fall die Gesetze ums Kinderrecht und um den Kinderschutz mehr verstärken, dass es keine Gewalt mehr an Kindern gibt, dass Kindesmissbrauch viel, viel, viel härter bestraft wird und dass einfach besser auf die Kinder bei uns in Deutschland geachtet wird wieder.
Kostenlose Kita-Plätze wären was Schönes. Oh ja, also da sollte man irgendwie auf jeden Fall eine Regelung finden. Ob das jetzt ein Gesetz sein muss, weiß ich nicht, aber irgendwas in die Richtung wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Kostenloser Nahverkehr, öffentlicher Nahverkehr für alle Bürgerinnen und Bürger, das fände ich super.
Ich würde ja die Reichensteuer wieder einführen oder durchsetzen. Also ja, Vermögenssteuer.
Die AfD würde ich verbieten.
Das passt doch super zu deinem Buchcheck, Lorenz.
Stimmt, in meinem Buch geht's auch darum, neue Gesetze zu bestimmen.
Dein Buchcheck.
Mein Buchcheck heißt Die Badematten-Republik von Valerie Wyatt.
Um was geht es in deinem Buch?
Es geht um einen Jungen, der eine Republik eröffnen möchte, also seine eigene. Und dann wird in dem Buch erklärt, was man alles machen muss, damit es gut läuft dort. Zum Beispiel Gesetze aufstellen, vielleicht auch Bewohner anwerben, eine Flagge, eine Nationalhymne, Pässe und sowas, das muss alles gemacht werden.
Was hat dir besonders gefallen?
Mir hat besonders gut gefallen, dass man viel auch gucken konnte und nicht nur lesen. Also es gab gute Bilder und man konnte auch seine eigene Nationalhymne sozusagen machen. Da war so eine Vorlage und das fand ich gut. Als Vorlage gab es dann halt so eine Nationalhymne mit Lückentext, so Old MacDonald Hedde Farm. Da konnte man die Wörter dann einsetzen für seine eigene Hymne.
Wie viele Kopfhörer vergibst du?
Ich vergebe 5 von 5 Kopfhörern. Das Buch hat mir sehr gut gefallen im Ganzen, weil es ist auf jeden Fall für eine große Altersspanne was und man kann immer was da drin lernen.
Kommen wir nun zu unserem Expertinnen-Interview.
Dafür sind wir ins Haus der Gerichte nach Hamburg gefahren.
Das Haus der Gerichte ist ein großes Gebäude im Hamburger Stadtteil St. Georg.
Dort arbeiten viele Menschen für die Gerichte. Insgesamt mehr als 350 MitarbeiterInnen und Mitarbeiter.
Sie helfen dabei, dass Gesetze eingehalten und fair entschieden werden.
Dort hatten wir die Möglichkeit, das Haus zu besichtigen. Und eine Richterin und einen Richter mit unseren Fragen zu löchern.
Wie es uns dabei erging, hört ihr jetzt.
Wir sitzen im Haus der Gerichte in Hamburg mit Herrn Tallich und Frau Becker. Frau Becker arbeitet hier als Strafrichterin und Herr Tallich als Verwaltungs- und Präsidialrichter. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Immer gerne. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid.
Was sind Ihre Aufgaben als Richter und Richterin?
Würdest du beginnen?
Ich fange gerne an. Ich war bis vor einem Jahr hier noch Strafrichterin. Ich bin aber mittlerweile tatsächlich schon zum nächsten Gericht gewechselt. Mittlerweile mache ich Zivilrecht. Das heißt, wenn sich private Personen streiten, zum Beispiel über Geld oder über Miete oder über ihre Grundstücksgrenzen. Bis dato habe ich aber hier noch Strafrecht gemacht und da war ich dafür zuständig, erwachsene Personen, die Straftaten begangen haben, zu verurteilen.
Und was machst du?
Ja, ich bin Verwaltungsrichter und mehr so zuständig, wenn der Bürger sich gegen staatliche Maßnahmen wendet oder was begehrt. Zum Beispiel, er möchte ein Haus bauen, er möchte eine Baugenehmigung und die Behörde sagt, die kriegst du nicht. Und er meint, das ist nicht richtig, dann zieht er vor Gericht und versucht sie sich einzuklagen. Dann überprüfen wir die Verwaltung, sprich die Behörde.
Und wie sieht Ihr Arbeitsalltag genau aus?
Als Amtsrichterin bin ich für eine Abteilung zuständig. Das heißt, alle Verfahren, die zu der Abteilung gehören, die fallen in meinen Verantwortungsbereich. Und um die muss ich mich quasi kümmern. Im Zivilrecht ist das so, dass ich entscheiden muss, wer Recht bekommt. Entweder der Kläger oder der Beklagte oder vielleicht auch beide ein bisschen. Und im Strafrecht ist es so, dass ich gucken muss, ob an einer Anklageschrift, die die Staatsanwaltschaft geschickt hat und mit der sie jemandem eine Straftat vorwirft, ob da wirklich was dran ist und ob sich das bestätigt. Und diese Verfahren muss ich alle die ganze Woche im Blick behalten und dann muss ich ab und zu in mündlichen Verhandlungen, also in Sitzungen, und einen Sitzungssaal habt ihr ja heute schon gesehen, muss ich mich dann mit den Leuten treffen und muss dann die Sache dort verhandeln. Da kommen dann alle wichtigen Personen für das Verfahren an einem Tag, den ich bestimmt habe, zusammen und erzählen mir, was so vorgefallen ist und wie sie die Sachen erlebt haben. Ich habe vielleicht Zeugen da, vielleicht Sachverständige. Und am Ende bin ich diejenige, die entscheiden muss, wie es wirklich war oder wie es vielleicht auch nicht war. Und auf der Grundlage spreche ich dann ein Urteil.
Ja, bei uns beim Verwaltungsgericht ist es ähnlich. Tatsächlich haben wir ja bei uns alles mittlerweile elektronisch. Sonst früher, als wir noch Papierakten haben, dann sind wir morgens so zwischen 8 und 9, kommt man ins Gericht, dann ist man meistens zur Geschäftsstelle. Das ist so eine Art, wäre das im Sinne Sekretariat. Da hat man nochmal geschaut, sind neue Schriftsätze, neue Klagen eingegangen. Da hat man sich auch die Akten noch geholt und dann ist man in sein Büro gegangen und dann hat man sich die Akten und die neuen Schriftsätze durchgelesen, sie dann an die Gegenseite zum Beispiel geschickt oder man hat überlegt, ob man dann noch weiter aufklären muss. Dann sagt man, ich glaube, ich brauche noch diese und diese Information und dann hat man das an die Beteiligten geschickt. Oder wenn das Verfahren, man sagt, ausgeschrieben ist, ausermittelt ist und dann lädt man zur Verhandlung, dann guckt man sich das nochmal extra an, was da nochmal, ob da was Neues gekommen ist und dann geht man in die Sitzung und bespricht das. Aber tatsächlich muss man sagen, wir müssen ganz, ganz viel lesen und nachher auch immer ganz, ganz viel schreiben. Wir sitzen leider jetzt nicht jeden Tag. Und wir müssen dann unsere Urteile auch danach begründen oder unsere Beschlüsse und sind dann dabei, tatsächlich die Argumente, die vorgebracht worden sind, denn zu würdigen und unsere Entscheidungen zu begründen. Und dann, wenn man damit fertig ist, dann ist irgendwann Feierabend. Wir sitzen auch oder sind als Spruchkörper tätig, häufig. Das heißt, dann entscheide ich nicht alleine, sondern mit anderen Kollegen. Und das macht auch ganz viel unserer Arbeitszeit aus, dass wir beraten, wie man wohl entscheidet und ob man noch was anderes macht. Und das ist immer ganz erfrischend und dann tauscht man sich aus.
Wie viele Gerichtsprozesse in der Woche finden im Haus der Gerichte statt?
Oh, das kann ich gar nicht sagen, wie viele im Haus der Gerichte insgesamt stattfinden. Ich glaube, es gibt hier ungefähr so 30 Sitzungssäle vielleicht. Das kann ich so grob abschätzen. Und wie viele nachher jede Kammer beim Verwaltungsgericht macht, ist auch total unterschiedlich, weil das immer von dem jeweiligen Rechtsgebiet abhängt. Es gibt Rechtsgebiete, wie zum Beispiel das Hochschulzulassungsrecht. Im Grunde geht es darum, wenn man zum Beispiel einen Studienplatz haben möchte, man möchte Medizin studieren, man bekommt keinen, dann kann man versuchen, sich quasi einzuklagen und sagen, das ist nicht richtig, ich möchte den Studienplatz haben. Diese Verfahren finden ohne mündliche Verhandlung statt, das sind Eilverfahren. Und wenn man in so einer Kammer ist, dann macht man quasi 2-3 Monate nichts anderes zu dem jeweiligen Semesterbeginn, als tatsächlich diese Verfahren zu bearbeiten. Und dementsprechend hängt das immer gerade damit zusammen, für welches Rechtsgebiet man zuständig ist. Es gibt im Aufenthalts- und Asylrecht, da sitzt man ungefähr 1-2 Mal die Woche, mehrere Verhandlungen, so im Idealfall 5.
Warum haben Sie sich dazu entschieden, Richter, Richterin zu werden?
Ich wollte eigentlich lange Zeit nicht Richterin werden. Ich wollte nämlich was anderes machen als meine Eltern. Ich wollte gerne Schauspielerin werden. Dann habe ich aber gedacht, das ist auch ganz schön schwierig. Und
dann meine Eltern fanden es auch ganz gut, wenn ich was Solides in Anführungsstrichen studiere. Und dann habe ich doch Jura studiert. Und dann hat es mir so gut gefallen. Und dann wusste ich auch immer, dass ich, wenn, dann Richterin sein will, damit ich unabhängig entscheiden kann, damit ich nicht in den Interessen von einer Person irgendwie einen Mandanten oder eine Mandantin vertreten muss, sondern so entscheiden kann, wie ich das für richtig halte. Und deswegen habe ich dann den Weg in die Justiz und zu Gericht eingeschlagen. Und so kam das bei mir. Bei dir?
Ja, bei mir war das nicht ganz so. Ich wollte nie Schauspieler werden. Aber tatsächlich war mir am Anfang auch noch nicht ganz klar, ob ich Jura studiere. Meine Schwester hat schon zu dem Zeitpunkt Jura studiert. Und dann bin ich da mal hin, habe mir Vorlesungen angehört und die Arbeitsgemeinschaften. Und dann fand ich das so gut, dass ich dachte, ach, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und tatsächlich habe ich es auch nicht bereut. Und dann war mir auch ziemlich schnell klar, dass Richter genau das Richtige ist. Weil nach dem Studium machen wir ja noch so ein Referendariat, heißt das ja. Das kennt ihr vielleicht ja auch von der Schule, das machen Lehrer ja auch. Und da hat man verschiedene Stationen und mindestens eigentlich eine Station bei Gericht. Und dann läuft man bei einem Richter mit, dann kriegt man auch schon die Akten mit und soll mal einen Entwurf schreiben für ein Urteil. Und vielleicht hat man auch die Gelegenheit, mal eine mündliche Verhandlung selber zu leiten. Und das hatte ich alles, die Möglichkeit. Und das fand ich richtig toll. Da stand für mich dann fest, dass ich gerne Richter werden möchte. Und tatsächlich ist das immer noch ein richtig schöner Beruf und ich komme immer gerne jeden Morgen zur Arbeit.
Wie anstrengend ist es, tagtäglich zu entscheiden, wer Recht bekommt und wer nicht?
Also, super Frage.
Ja, sehe ich auch.
Anstrengend, aber auch sehr schön. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Das ist natürlich sehr viel Verantwortung, die wir hier haben. Und wenn man sehr viel Verantwortung hat, dann will man das natürlich auch richtig machen und gut machen. Und dann muss man sich auch sehr konzentrieren. Aber für mich persönlich ist es so, dass es mir einfach ganz, ganz viel gibt auch, dass ich so eine wichtige Rolle haben darf und sowas für Leute entscheiden darf und eben auch so eine wichtige Figur bin im Leben der Menschen, ne? Die haben einen Konflikt. Und dann ist das Gericht ja auch, nimmt ja so eine Rolle wahr, dass Sachen auch endgültig gelöst, entschieden werden sollen, dass einfach mal am Ende einer sagt, so, und das wird jetzt so gemacht und jetzt ist auch das Thema beendet. Das ist auch ein bisschen anstrengend, aber ich finde das auch sehr erfüllend.
Genau. Also es ist so ein bisschen, wenn einem die Tätigkeit so richtig viel Spaß macht, dann sind ja manchmal auch anstrengende Sachen jetzt gar nicht mehr so anstrengend. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Bürger ja nur einmal oder vielleicht auch zweimal in ihrem Leben nur mit dem Gericht Kontakt haben. Und das ist uns auch bewusst. Und die sind manche auch ganz, ganz aufgeregt. Denn vor mündlicher Verhandlung, das merkt man auch, da hat man schon eine gewisse Verantwortung, dass man dem auch gerecht wird. Die wollen auch alle genau gehört werden mit ihren Argumenten. Aber zum Glück gibt es ja auch manche Verfahren, die vielleicht jetzt nicht ganz so schwierig sind. Das ist auch ganz schön.
Können Sie uns einen Fall schildern, in dem Ihnen die Entscheidung besonders schwer gefallen ist?
Ja, also da gibt es so verschiedene Ebenen. Also es gibt tatsächlich rechtlich schwierige Fragen und dann gibt es auch Verfahren, die sind vielleicht rechtlich gar nicht so schwierig, aber manchmal, man ist dann ja auch Mensch, tun einem die Beteiligten so ein bisschen leid oder auch sehr. Und die sind dann auch menschlich so ein bisschen schwierig. Man kann das Schicksal, was dahinter steht, auch besonders gut nachvollziehen. Und dann ist das manchmal auch schwierig. Das haben wir regelmäßig, gerade jetzt um Asyl- und Aufenthaltsrecht. Sind das ganz, ganz wichtige Entscheidungen für die Beteiligten. Davon hängt quasi ihr weiterer Aufenthaltsort und ihr weiteres Leben auch ab. Und die sind da auch ganz emotional, verständlicherweise. Und dann sind das auch schon Entscheidungen, über dessen Tragweite man sich auch immer bewusst sein muss.
Für mich im Strafrecht waren die schwersten Verfahren immer die fahrlässigen Tötungen. Das ist ja, wenn jemand aus Versehen was falsch macht und dann passiert das Schlimmste, was passieren kann, nämlich jemand verliert sein Menschenleben. Trotzdem kann man der Person einen Vorwurf machen, der hat vielleicht die Sorgfaltspflicht nicht richtig eingehalten. Und in solchen Verfahren, sag ich immer, gibt es eigentlich nur Verlierer, weil alle sind natürlich ganz schlimm, traurig, betroffen und würden das so gerne rückgängig machen. Und das sind ganz, ganz schwierige Verfahren. Ich habe zum Beispiel mal ein Verfahren gehabt mit einem Polizeibeamten, der in einer Einsatzfahrt war und Blaulicht und Martinshorn angestellt hat und wollte einen Straftäter fassen und ist dann schneller gefahren, als er durfte. Das dürfte ja ein Stück weit, aber er ist sehr viel schneller gefahren, als er durfte. Und dann ist ein junger Mann auf die Straße getreten und den hat er nicht gesehen bzw. nicht mehr rechtzeitig bremsen können und dann hat dieser junge Mann sein Leben verloren. Und das ist ein ganz, ganz tragischer Fall, weil der Polizeibeamte natürlich einerseits nur das Richtige tun wollte und nichtsdestotrotz hätte er so schnell nicht fahren dürfen. Nichtsdestotrotz auch da, das Strafrecht hat halt Sanktionscharakter. Es soll eben auch dazu führen, dass Leute Sachen nicht nochmal machen und dass sie auch verstehen, dass sie was falsch gemacht haben. Und deswegen sieht das Gesetz vor, dass man auch in so einem Fall bestraft. Ja, ich habe dann in dem Fall eine Geldstrafe ausgeurteilt, eine höhere Geldstrafe, trotzdem keine Freiheitsstrafe. Das lag an ganz, ganz vielen Faktoren. Wenn man so sich überlegt, was ist eine angemessene Strafe, dann sieht das Gesetz immer so einen Strafrahmen vor, in dem sich diese Strafe dann bewegt. Und dann muss man sich überlegen, was spricht alles für den Angeklagten oder die Angeklagte und was spricht alles dagegen. Und das wirft man wie in so eine Waagschale und das sind ganz viele Faktoren. Und dann versucht man aber als Richterin oder Richter eben eine angemessene Strafe zu finden. Und ich hoffe, es ist mir in dem Fall gelungen.
Warum kommt es immer wieder vor, dass Menschen zu Unrecht verurteilt werden?
Ja, also jetzt müssten wir uns wohl mal die Statistik angucken, wie oft Menschen zu Unrecht verurteilt werden. Es kann natürlich immer mal vorkommen, weil das Gericht versucht, die objektive Wahrheit zu ermitteln, aber ist natürlich auch auf Beweismittel angewiesen. Und eins der Beweismittel, die wir am häufigsten benutzen und die leider auch sehr, sehr unzuverlässig sind, ist der Zeugenbeweis. Wenn ich euch heute fragen würde, welche Farbe unten die Eingangstür hat, dann würdet ihr mir alle eine andere Antwort geben, weil ihr es alle anders erinnert, nicht weil ihr mich alle anlügt. Und das ist ganz oft so in Verfahren und dann müsst ihr euch vorstellen, dass das ja manchmal schon eine ganze Zeit zurückliegt. Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, welche Farbe das T-Shirt eurer Lehrerin vor 2 Jahren hatte, dann könnt ihr das, glaube ich, gar nicht mehr erinnern. Und da kriegt ihr schon so einen Eindruck, wie schwierig das ist, die objektive Wahrheit zu ermitteln. Und wir geben uns natürlich allergrößte Mühe. Und wenn wir am Ende uns nicht sicher sind, dann sagen wir als Strafrichter immer im Zweifel für den Angeklagten. Das kennt ihr auch, in dubio pro reo. Also im Zweifel gibt es einen Freispruch. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, man ist sich sicher und man hat genug Beweismittel und dann liegt man vielleicht doch mal daneben. Aber das versuchen wir natürlich zu vermeiden, weil das natürlich auch sehr einschneidend für die Person ist. Also ich erinnere ein Verfahren, da habe ich jemanden verurteilt für eine Körperverletzung und dann ist das in der nächsten Instanz, also sprich beim nächsten Gericht, was meine Entscheidung dann nochmal überprüfen sollte, ist das wieder aufgehoben worden, aber nicht, also der ist dann freigesprochen worden, der Angeklagte, aber nicht, weil meine Entscheidung falsch war, sondern weil die Person, die bei mir noch gesagt hat, der hat mich verletzt, in der nächsten Instanz dann nichts mehr gesagt hat. Die war nämlich verwandt, das war die Tochter und das war der Angeklagte war der Vater. Und sie hat dann beim nächsten Gericht gesagt, mein Papa möchte ich nicht belasten. Das ist auch ihr gutes Recht, das muss sie nicht. Aber dann blieb natürlich an Beweismitteln nicht mehr so viel über. Und alles das, was ich hatte, nämlich diese sehr lange Aussage dieser Tochter, das durfte dann das nächste Gericht nicht mehr so einfach benutzen. Und das ist dann ist ein anderes Urteil herausgekommen.
Welchen Sinn haben Gefängnisse und welche Art von Gefängnissen gibt es?
Mann, ihr stellt ja gute Fragen. Also ich mach's mal so ein bisschen überblickshaft. Also welchen Sinn haben Gefängnisse? Wir haben eben schon über Strafen gesprochen. Das Gesetz unterscheidet zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe. Die Freiheitsstrafe ist natürlich das Schlimmere, weil Geld zahlen, das ist auch manchmal sehr unangenehm. Aber wenn man nicht mehr rausgehen darf, ist das natürlich das Schlimmste, ne? Der Freiheitsentzug. Und dafür müssen wir die Leute aber ja irgendwo unterbringen, dass man eben diesen Freiheitsentzug vollstrecken kann. Also dass du nicht mehr einfach so zum Sportverein gehen kannst oder in die Schule oder zu deiner Freundin oder deinem Freund, sondern dass eben auch spürbar ist, dass du was falsch gemacht hast. Und dafür sind Gefängnisse da. Wir unterscheiden aber ganz grob zwischen einer Art von Gefängnis, die nennt sich Untersuchungshaft. Die ist ein bisschen anders. Die Untersuchungshaft, die greift noch bevor man verurteilt wurde und es geht nur dabei darum, ein Verfahren zu sichern. Also sprich, dass zum Beispiel jemand nicht wegläuft. Wenn ich weiß, ich habe jemanden zum Beispiel vor Ort festgenommen, auf frischer Tat, ne, der hat vielleicht gerade eine Tankstelle ausgeraubt, da hat jemand die Polizei verständigt, die Polizei kommt angefahren mit Blaulicht und nimmt die Person direkt fest. Dann hat man natürlich Angst, dass die einfach flüchtet. Und dann gegen die eben kein Urteil mehr fällen kann. Und um das zu verhindern, will man die Person irgendwo verwahren sozusagen, bis das Verfahren anfängt. Und das ist die sogenannte Untersuchungshaft. Und ihr habt ja unten die Zellen gesehen. Und die sind dann meistens auch im Betrieb, wenn jemand in dieser sogenannten Untersuchungshaft sitzt. Also wenn noch geguckt wird, hat er das eigentlich gemacht oder hat er das nicht gemacht? Und dann am Ende gibt es ein Urteil und erst dann geht die Person in Strafhaft.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Denn jetzt ein passender Buchcheck von Elsa.
Dein Buchcheck.
Im Gefängnis. Von Thomas Engelhardt und Monika Osberghaus.
Um was geht es in deinem Buch?
In dem Buch geht's um Sina, ein Mädchen, dem der Vater quasi weggenommen wird, weil er eine Bank überfallen hat, weil er spielsüchtig ist und Geld brauchte. Und dann, wie sie damit klarkommt. Der Vater kommt ins Gefängnis.
Was hat dir besonders gefallen?
Mir hat besonders gut am Ende des Buches gefallen, als der Vater dann endlich wieder zurück zu Sina und ihrer Mutter gekommen ist. Also insgesamt hätte er 730 Tage, glaube ich, da bleiben müssen. Aber er wurde schon früher entlassen.
Wie viele Kopfhörer vergibst du?
Ich gebe dem Buch 5 von 5 Kopfhörern.
Wie lange ist lebenslänglich?
Ah, sehr gut.
Die Frage habe ich mich vorbereitet. Also, lebenslänglich ist grundsätzlich lebenslänglich. Allerdings ist es dem deutschen Gesetzgeber ganz wichtig und natürlich dann auf uns, dass nicht Leute einfach ohne Perspektive jemals wieder in die Freiheit zu dürfen ins Gefängnis gehen, sondern auch da sollen Urteile überprüft werden. Bei lebenslänglich ist das im Regelfall nach 15 Jahren, dass man anfängt zu gucken, kann die Person jetzt wieder raus. Es gibt da ganz viele Sonderkonstellationen, wann es mal weniger sein kann, wann danach sich vielleicht noch was anderes anschließt, weil man sagt, das ist zwar keine Strafe mehr, aber die Person ist sehr, sehr, sehr gefährlich und die können wir leider nicht mehr rauslassen. Das ist aber sehr kompliziert. Aber grundsätzlich ist lebenslänglich erstmal sehr, sehr lange. Und das sind eben so Strafen, die wir vorsehen für das Schlimmste, was man machen kann, zum Beispiel Mord.
Wie viele lebenslänglich Verurteilte bleiben wirklich lebenslänglich im Gefängnis?
Das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch auch sagen, dass ich noch nie eine lebenslängliche Freiheitsstrafe ausgeurteilt habe, weil ich ja eine Amtsrichterin bin und ich mache deswegen nur bis 4 Jahre Freiheitsstrafe. Das heißt, da seht ihr schon, dass ich weit von lebenslänglich entfernt bin. Das machen dann größere Gerichte, also mehrere Richterinnen und Richter am Landgericht in der sogenannten Schwurgerichtskammer. Die macht nur das, Mord und Totschlag, und die sind dafür spezial zuständig.
Was war die höchste Geldstrafe, die Sie mal verhängt haben?
Also zur Geldstrafe ist vielleicht schon mal ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wir urteilen Geldstrafen gar nicht so in absoluten Zahlen aus. Also ich sag nicht, der soll jetzt 5.000 Euro zahlen. Das wäre ja auch ein bisschen ungerecht, weil der eine hat ganz, ganz viel Geld, für den ist 5.000 Euro gar nicht so schlimm. Und der andere hat ganz, ganz wenig Geld und für den ist 5.000 Euro ganz, ganz schlimm. Und um das zu verhindern, urteilen wir eine Geldstrafe in Tagessätzen aus und die berechnen wir anhand des monatlichen Einkommens, sodass das dann wieder gerecht wird. Also derjenige, der 120 Tagessätze zahlen muss und sehr, sehr viel verdient, zahlt im Verhältnis zu seinem Gehalt genauso viel wie jemand, der sehr viel weniger verdient. Wie viel jetzt die höchste Geldstrafe war, die ich je ausgeurteilt habe, puh. Das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Einige tausend Euro, würde ich sagen.
Finden Sie das deutsche Rechtssystem fair oder würden Sie manchmal gerne etwas daran verändern?
Das Rechtssystem selber, das ist schon in Deutschland richtig gut. Und das würde ich so auf jeden Fall nicht verändern. Aber es gibt immer mal wieder so Kleinigkeiten, wo man natürlich sagt, oh, wenn man Gesetzgeber wäre, hätte man dieses oder jenes geändert. Das schon. Aber dass hier, wenn man meint, man ist im Recht oder man fühlt sich nicht gut behandelt oder auch gegen staatliche Maßnahmen, dass man da eine objektive, unabhängige, neutrale Instanz, Institution anrufen kann, die sich dann mit dem Anliegen auseinandersetzt und dann objektiv entscheidet. Das ist schon total wichtig und ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also, dass das so wie in Deutschland ist, ist das leider nicht überall auf der Welt. Und tatsächlich muss man auch immer, auch in Deutschland und Europa, immer aufpassen, dass das tatsächlich auch so bleibt, wie es jetzt ist. Denn unser Rechtssystem muss tatsächlich selber quasi so ein bisschen verteidigt werden immer. Ganz viel, gerade in Gesellschaften, die sich so ein bisschen entfernen von Rechtsstaatlichkeit, ist tatsächlich die Justiz immer besonders gefährdet. Also die wird häufig versucht zu kapern. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Errungenschaft hier in Deutschland. Und ich glaube, auch nur deswegen haben wir auch so viel Spaß hier als Richter.
Wie häufig kommt es zu Übergriffen während Prozessen?
Das kommt zum Glück gar nicht so häufig vor. Es gibt auch Einlasskontrollen hier und gerade wenn man Befürchtungen hat, dass Beteiligte irgendwie aggressiv sind, dann gibt es nochmal verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und tatsächlich ist es toi 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 noch nicht so oft vorgekommen, dass es zu Übergriffen kommt. Tatsächlich hatten wir mal bei uns erlebt, da hat einer mal Stühle geschmissen, aber das habt ihr auch gerade gesehen im Sitzungssaal. Wir haben auch so einen Notknopf und dann kommen Waffenmeister zu Hilfe und dann kann man das ganz schnell wieder beruhigen. Besonders gefährdet ist, und das hat man vielleicht auch mal in den Medien mitbekommen, so familienrechtliche Verfahren. Da wissen manchmal die Beteiligten nicht, wie das sozusagen passiert und das sind so ganz emotionale Situationen, wenn es irgendwie um den Umgang mit den eigenen Kindern geht oder auch um Scheidung. Und gerade die Kollegen im Familienbereich sind dann auch da besonders geschult, häufig was die Kommunikation anbelangt und sind da auch besonders sensibilisiert, darauf zu achten in den Verfahren.
Also gab es schon mal einmal einen medizinischen Notfall in einem Ihrer Prozesse?
In einem meiner Verfahren nicht, aber tatsächlich bei einem Kollege ist mal ein Kläger umgekippt. Und tatsächlich, eine Woche später hat er eine Verhandlung, da ist schon wieder einer umgekippt. Da haben wir gefragt, wie er denn verhandelt. Aber das war reiner Zufall. Also das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass häufig die Kläger sehr aufgeregt sind. Dann wurde der Krankenwagen gerufen. Aber wir haben uns danach auch vergewissert. Also allen ging es auch gut. Das war so ein Kreislaufkollaps.
Ich hatte mal jemanden, der hat so getan, als wenn er krank ist. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil wenn jemand simuliert, gerade im Strafverfahren, damit das Verfahren nicht weiter betrieben werden kann, damit die Person wieder nach Hause gehen kann und sagt, mir geht's nicht gut, mir wird ganz schwindelig, ich werde gleich ohnmächtig. Bin ja keine Ärztin, das heißt, ich kann das erstmal gar nicht so gut einschätzen. Und für den Fall gibt's aber tatsächlich einen gerichtsärztlichen Notdienst, und den ich dann damit beauftragen kann, zu prüfen, ob die Person tatsächlich krank ist oder ob die mir was vorgaukelt.
Mussten Sie im Gerichtssaal schon einmal laut werden?
Ja, tatsächlich. Musste ich mehrfach laut werden. Das war aber gar nicht als Verwaltungsrichter, sondern als ich Zivilrichter war. Dann streiten ja zwei Privatparteien um ihr Recht. Und die waren persönlich so verfeindet. Und auch die Rechtsanwälte konnten das auch nicht so richtig mehr Ruhe reinbekommen. Und alle haben nur noch laut vor sich hingesprochen und dann musste ich einmal zur Ruhe rufen und dann macht man das häufig so, dass man einfach kurz unterbricht, dann wird nochmal gelüftet und nochmal darauf hingewiesen, dass man so halt nicht verhandeln kann. Ja?
Das war sehr doch eigentlich so ein Hammer.
Ja, den hätte ich gerne gehabt. Tatsächlich nimmt man dann die Handfläche, musste ich auch nehmen. Es war auch ziemlich laut und es hat dann auch gewirkt. Ja, man weiß sich dann schon zu helfen, wenn man keinen Hammer hat.
Wann müssen Sie Ihre Robe tragen? Tragen Sie manchmal noch Lockenperücke?
Ich glaube, dir würde so eine Lockenperücke
auch
stehen.
Das auch. Ich vermisse nicht nur den Hammer, ich vermisse auch die Perücke. Nein, tatsächlich tragen wir keine Perücken. Also es tragen eigentlich gar keine Richter in keinen Gerichten Kopfbekleidung. Manchmal habt ihr es vielleicht schon mal gesehen in den Medien, das Bundesverwaltungsgericht, die haben so eine Art Hut. Und wenn sie ja in den Sitzungssaal reintreten haben, nehmen sie den aber auch gleich wieder ab. Und die Robe tragen wir tatsächlich nur in den Sitzungen.
Ich habe sie mal vergessen auszuziehen und bin so über die Straße gelaufen zum anderen Haus. Und dann haben mich alle angeguckt, als wäre ich aus Harry Potter, weil ich diese Robe noch anhatte.
Ja.
Aber ihr habt sie ja auch schon angezogen. Sie ist gar nicht so schwer. Das heißt, manchmal merkt man gar nicht, dass man sie noch anhat. Da muss man immer ein bisschen gucken. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen albern, wenn man zu viel mit der Robe außerhalb der Sitzung rumläuft.
Aber ihr habt schon gesehen, es gibt ja auch unterschiedliche Größen. Und im Referendariat, da macht man auch Sitzungsdienst und da hat man noch keine eigene Robe, sondern da kriegt man die gestellt. Und dann kann es passieren, dass sie gerade die Größe nicht haben. Und das ist mir auch passiert. Dann hatte ich irgendwie eine Robe, die gehörte wohl einem Kollegen, der mindestens 2 Meter groß ist. Und dann kommt man sich ein bisschen verloren und ein bisschen albern auch vor, weil die ging mir bis über die Knöchel und an den Schultern war die so breit. Ich sah irgendwie ziemlich traurig darin aus.
Hatten Sie schon mal einen Blackout im Gerichtsprozess, sodass Sie total den Faden verloren haben?
Ihr habt ja super Fragen.
Ja.
Nee, noch nicht. Aber ich habe auch immer mich gut vorbereitet vor der Sitzung und habe auch immer irgendwie was dabei. Also Notizen in irgendeiner Form, ob digital oder so ein paar handschriftliche Notizen, dass sowas eben nicht so schnell passieren kann. Und ich mache mir auch währenddessen Notizen, wenn mir was einfällt und ich was nicht vergessen will. Und dadurch hat man eigentlich immer so ein bisschen was, wo man sich langhangeln kann. Und ein Trick, den man machen kann, wenn man mal einen Blackout hätte, ist, dass man einfach mal sagt, wir machen mal eine kurze Pause. Und dann geht man mal einmal in die frische Luft, dann kann man sich mal einmal durchschütteln. Notfalls kann man mal einmal was nachlesen und dann geht man wieder rein.
Wie viel verdienen Sie als Richterin oder Richter?
Ja, das ist tatsächlich alles gesetzlich geregelt. Die Besoldung der Richter ist jedenfalls von normalen Richtern immer im Landesrecht. Dann gibt es verschiedene Stufen, Erfahrungsstufen und Statusämter. Also wenn man anfängt als Proberichter, dann hat man die Besoldungsgruppe R1, heißt das. Und dann nach verschiedenen Jahren bekommt man immer mehr Erfahrungsstufen und bekommt immer mehr Geld. Und wenn man dann eventuell befördert wird, dann hat man Besoldungsstufe 2 und auch Erfahrungsstufe. Und dann geht das immer höher. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in Hamburg geht es bis R8.
Also R1, Stufe 1, 5.885,82 €.
Brutto.
Brutto.
Komm noch ab.
Komm noch Steuern runter, aber netto bleiben, sagt er jetzt hier, circa 4.150,07 €. Wenn man anfängt, genau. Ich sag mal, wenn man jetzt R1 bleibt, dann sind das in der letzten Stufe, die man erreichen kann, 7.974,36 € brutto und davon bleiben netto 5.516,41 €. Aber das Wichtige ist ja, dass das überhaupt kein Geheimnis ist. Wenn ihr andere Leute fragt, was sie verdienen, dann ist das ja manchmal so ein Thema, dass die das nicht so gerne sagen wollen. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Ihr könnt das einfach im Internet immer wieder nachlesen, wenn ihr das vergessen habt. Das ist gar kein Geheimnis.
Also, danke, dass wir euch überhaupt Zeit für uns genommen haben, weil ich kann nicht einfach zu einem Richter gehen und den fragen, ob ich ihn interviewen kann.
Sehr gerne, sehr gerne.
Was waren deine Highlights im Haus der Gerichte?
Im Interview ist mir hängen geblieben, dass sie noch nie jemanden zu Unrecht verurteilt hat, sondern dass vor einem anderen Gericht eine Person was anderes ausgesagt hat und dadurch war Ihre Anklage ungültig?
Also zuerst von Natur. Mein Highlight war, dass wir im Gerichtssaal reingerufen wurden per Mikrofon. Und ich fand es auch richtig cool, dort im Gerichtssaal drin. Der Richter hatte dann unterm Tisch so einen Notrufknopf. Das fand ich auch richtig cool. Und vom Interview war der Highlight, dass Herr Tallich erzählt hat, dass er mal laut werden musste in einem Prozess, weil sich zwei Leute gestritten haben.
Mein Highlight beim Ausflug vom Haus der Gerichte war hier die gesucht Aushängeschilder, zum Beispiel Totschlag, weil da hat mir Frau Becker auch noch ein bisschen was dazu erklärt. Da war sowas wie, könnten Sie uns Infos zur Entität dieses Mannes geben? Und da war auch so ein Plakat, glaub, mit Fahrerflucht und Belohnung bis zu 5.000 €. Fand ich schon sehr krass, dass es so viel Geld dafür gibt. Im Haus der Gerichte ging es ja ganz oft um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Deshalb haben wir uns gefragt, was bedeutet Gerechtigkeit eigentlich? Um das herauszufinden, haben wir LübeckerInnen und Lübecker befragt. Schauen wir mal, was sie dazu sagen.
Was bedeutet Gerechtigkeit für Sie?
Also ich würde sagen, Gerechtigkeit beinhaltet für mich auf jeden Fall, dass jeder, egal welchem sozialen Stand man jetzt angehört, auch gleich behandelt wird. Also auf jeden Fall vorm Gesetz, dass da jetzt, also egal ob du jetzt arm oder reich bist, egal, ob du deutscher Staatsbürger bist oder vielleicht woanders hergezogen bist, dass man auf jeden Fall die gleichen Rechte hat und auch immer vom Gesetz gleich behandelt wird, auf jeden Fall. Was ja aber eigentlich auch schon so bei uns so laufen sollte, ne?
Ich glaube, Gerechtigkeit bedeutet für mich, nicht, dass alle Menschen gleich behandelt werden, sondern dass alle Menschen die gleichen Chancen kriegen. Das heißt, dass es manchmal auch Ausgleich geben muss, wenn jemand vielleicht ja einfach noch nicht so viel Zugang zu bestimmten Dingen bekommen hat, dass man da schaut, dass der Person mehr unter die Arme gegriffen wird.
Gleichberechtigung.
Ja, dass man jeden gleich behandelt. Also zum Beispiel Ausländer werden ja sehr diskriminiert und es tut mir manchmal sehr leid, weil am Ende des Tages leben wir auch alle auf der gleichen Kugel. Ist ja egal, woher man kommt.
Weißt du was?
Gerechtigkeit, ja, wenn der andere, der eine dem anderen vielleicht hilft oder nichts Böses tut und was Gerechtes aufteilt mit deiner Schwester zum Beispiel, wenn ihr was zu essen bekommt oder ein Taschengeld bekommt, dass es gerecht aufgeteilt wird unter euch beiden, ne? Zum Beispiel.
Was finden Sie in Deutschland ungerecht?
Ich finde manchmal in der Schule ungerecht, dass manche Schüler von dem Lehrer besonders bevorzugt werden, auch wenn es eine Lehrerin ist und viele, wir haben halt viele Mädchen in der Klasse. Und die Lehrerin mag halt alle Mädchen und die Jungs nicht. Und die werden dann immer bevorzugt und bekommen nicht so großen Ärger wie wir immer.
Ach so, einiges. Die ungleiche Verteilung von Reichtum zwischen den Reichen und den armen Menschen eben. Dann, dass Bildung inklusiv sein soll, aber es nicht ist. Nicht ausgereifte Gleichstellungsgesetze.
Dazu passt doch Eriks Buchcheck. Hören wir mal rein.
Dein Buchcheck.
Also mein Buch ist voll ungerecht. Es ist geschrieben von Asata Frauhammer, Maike Töpperwien.
Um was geht es in deinem Buch?
Jedem recht einfach erklärt, was in unserem Kopf vorgeht, wenn wir zum Beispiel etwas Verbotenes machen, wie Süßigkeiten aus einer Schublade mopsen. Dann meldet sich zum Beispiel das Gewissen. Oder wenn man einen Fußball mit Absicht kaputt gemacht hat, dann meldet sich zum Beispiel auch das Gewissen. Aber ich möchte nicht so viel spoilern.
Was hat dir denn besonders gut gefallen?
Mir hat besonders gut gefallen, dass es so viele Bilder drin hat. Es ist, naja, auch für kleine Kinder würden es auch wahrscheinlich verstehen. Die Bilder sind gut illustriert und wie es ausgedrückt ist. Nee, meine Lieblingsseite ist eigentlich die zu dem Umweltschutz. Die ist eigentlich für mich am lehrreichsten, weil hier steht's. Die reichsten 10% der Menschen sind für knapp die Hälfte des gesamten CO2 verantwortlich auf der Erde. Und die ärmsten 50% verursachen nur 12% des CO2-Ausstoßes. Und zu meiner Lieblingsseite ist hier zum Beispiel, ist hier so ein reicher Protz, der zum Beispiel sagt, ich habe keine Lust, meinen Lebensstil zu ändern oder Klimawandel ist mir egal. Und dann stehen da so ganz viele Leute, die so eine Demo machen. Sehr schön gemacht, diese Seite.
Wie viele Kopfhörer vergibst du für das Buch?
Ich vergebe 5 von 5 Kopfhörern. Weil es ist einfach super cool. Es würde wahrscheinlich sogar ein Dreijähriger verstehen. Es ist super schön illustriert. Und ja.
Was bedeutet Ungerechtigkeit für euch?
Also Ungerechtigkeit ist für mich zum Beispiel, wenn es gibt 2 Mannschaften bei einem Spiel. In beiden Mannschaften sollen gleich viele sein. Es sind aber jetzt zum Beispiel 7 und 8. Und jemand sagt zu dir, du darfst nicht mitspielen, es müssen nämlich gleich viele sein. Das finde ich sehr ungerecht.
Ich finde es ungerecht, dass manche Menschen ungerecht behandelt werden wegen seiner Herkunft. Zum Beispiel ein Ausländer und ein Deutscher bewerben sich für einen Job und der Deutscher wird angenommen und der Ausländer wird nicht angenommen und öfters ist es wegen der Herkunft so oder wegen der Hautfarbe, obwohl sie den Beruf gleich gut können.
Für mich bedeutet Ungerechtigkeit zum Beispiel in der Schule, wenn 2 miteinander quasseln und der Lehrer das sieht, aber nichts unternimmt. Und aber wenn du einmal da sagst, dass sie damit aufhören sollen und dann der Lehrer mit dir meckert, obwohl du gar nichts Schlimmes gesagt hast, also gemacht hast, nur gesagt hast, dass du aufhören sollst.
Ich find's unfair, dass wenn man zuerst an einem Spielgerät war und dann andere kommen und sagen, dass man weggehen soll, obwohl man zuerst da war.
Und was findet ihr dann gerecht?
Ja, dazu habe ich auch eine Geschichte. Wir haben immer so Fußballfelder auf dem Pausenhof und dort waren Kinder, die da eigentlich nicht hin sollten, weil das ist nach Klassen sortiert und die haben sich aber geweigert, vom Feld runterzugehen. Dann haben wir einen Lehrer geholt, der das dann geklärt hat, dass alle am Ende glücklich waren, weil die dann auch eine Lösung bekommen haben und das fand ich dann gerecht für beide Seiten.
Also ich finde es auch nett und auch gerecht, dass zum Beispiel bei einer Eisdiele das so ist, dass Kinder und Erwachsene gleich viel bekommen, halt nur Kinder weniger bezahlen. Und das finde ich halt nett, aber auch gerecht.
Ja, finde ich richtig gut, weil Kinder bekommen ja vielleicht Taschengeld und Eltern haben ja häufig mehr Geld als ihre Kinder. Wäre schon irgendwie komisch, wenn umgekehrt. Und dass die Kinder dann weniger bezahlen müssen, zum Beispiel, wenn jemand kein Taschengeld bekommt, sondern nur einmal im Jahr zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dass er dann ein bisschen weniger halt bezahlen muss. Ciao, ciao, meine lieben Freunde. In dieser Podcast-Folge machten mit
Leon,
Lorenz,
Elsa,
Camila
und Erik.
Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt
Wie tickt die Welt?